Ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid und ich begrüße heute eine Frau, die ich sehr verehre. Und das ist Anke Rüsch. Herzlich willkommen, dass du da bist.
Na, das ist ja mal eine Einführung. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann.
Du bist, wenn ich das so sagen darf, ein Urgestein der Kreuzfahrt, oder?
Ja, wenn du das so möchtest, aber es stimmt schon. Ich bin viele Jahre schon in dem Kreuzfahrt-Business, Flusskreuzfahrten und vor allen Dingen auch Hochseekreuzfahrten.
Wie lange fährst du jetzt insgesamt?
Ich bin mit dem Tourismus angefangen, wann war das? Seit 1984. Kreuzfahrten. Und das ist eine lange Zeit.
Oh ja. Du bist übrigens die Frau, die mich Heiligabend in Guyana mit den Gästen, die nicht zum Wasserfall fliegen durften, in die Stadt geschickt hat. Ne? Folge 2 Fliegen, eine Schlappe. Nur mal so zur Info. Du wurdest schon erwähnt und jetzt bist du bei mir.
Das wusste ich wohl, dass ich dich dahin geschickt habe, denn ich habe das öfter mal schon von dir gehört, dass ich dich in die Situation gebracht hatte damals, die du aber sehr gut gelöst hast.
Du hast Bücher geschrieben auf Russisch, oder?
Ich kann zwar Russisch, ich habe auch Russisch studiert und geschrieben habe ich einen Reiseführer und den allerdings auch auf Deutsch, weil der auch sich an deutsches Publikum wendet, über die Flusskreuzfahrten in Russland.
Weil du da lange gefahren bist.
25 Jahre bin ich hauptsächlich auf der Wolga zwischen Moskau und St. Petersburg unterwegs gewesen, aber auch im Süden bis nach Rostow am Don und ins Kaspische Meer, also die ganze Wolga und auch den nordrussischen Raum, den kenne ich ganz gut. Und da habe ich eben, weil es das nicht gab, auch den Reiseführer dann geschrieben.
Dieses Buch ist die Bibel für alle, die sagen, ich werde jetzt als Kreuzfahrtleiter oder Kreuzfahrtdirektor fahren.
Ja, das war nicht ganz so gedacht. Es ist ja eine Information für die Gäste im Grunde genommen, weil es gab nichts. Weil in der Sowjetunion selber war nicht viel mit Tourismus, auch mit ausländischem Tourismus nicht. Und als das dann zugenommen habe, war die Nachfrage ziemlich groß. Können wir nicht irgendwas nachlesen? Das, was sie uns da erzählen, das müssen wir doch auch mal haben. Und dann habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und habe quasi dieses Buch geschrieben. Und das war natürlich für die Gäste sehr interessant, hat sich gut verkauft. Und für diejenigen, die an Bord gearbeitet haben, das heißt die Kollegen, die waren damals Studenten, russische Studenten, die mussten das dann auch alles lernen. Und deshalb kennen die mich alle.
Die kennen dich nicht nur, Anke, die verehren dich auch.
Mein Name ist da manchmal schon ein bisschen bekannt gewesen, das habe ich schon mal gehört.
Nicht nur die jungen Russinnen kennen dich inzwischen, sondern du bist auch verrückt nach Zugstar, bist im TV zu sehen. Wie war das für dich?
Das war natürlich schon eine Erfahrung, die nicht jeder macht und aufgeregt in dem Sinne, dass man jetzt vor der Kamera steht oder so, das hat es mich eigentlich nicht, weil das war eine ganz normale Reise, als das Filmteam vom Hessischen Rundfunk an Bord war. Die waren 14 Tage bei uns an Bord, haben mit 5 Teams gearbeitet und uns aufgenommen, verrückt nach Zug.
Das war die Afrika-Reise, ne?
Genau, das war von Kapstadt nach Namibia.
Das Erste, was ich von dir gesehen habe bei Verrückt nach Zug, macht mal eure Dreharbeiten ohne mich. Du hättest jetzt keine Zeit, du müsstest jetzt alkoholfreies Bier holen. Das fand ich sehr sympathisch.
Ja, das war so. Vielleicht muss man noch kurz sagen, Verrückt nach Meer, das kennen viele, dieses Format, wo so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut wird. Und Verrückt nach Camping gab es, Verrückt nach Fluss. Und dann war eben diese Mannschaft auch bei uns, hat uns eine Reise begleitet. Naja, es war ja auch so, ich musste mein Bier kaufen. Ewig Zeit hat man auch nicht, um sich dem Fernsehen hinzugeben. Also für mich war das eine Erfahrung, aber es hat natürlich meine Aufgaben nicht verringert. Ich musste meinen Job machen und dann musste ich halt eben alkoholfreies Bier kaufen, das es mittlerweile auf dem Zug jetzt auch im Angebot gibt. Also ich muss es nicht mehr kaufen.
Ja, und ich weiß auch, wer dafür gesorgt hat, dass es das jetzt da gibt.
Wahrscheinlich.
Wenn man so ein bisschen bekannter dann wird, also gerade bei den Leuten, die Kreuzfahrten machen, ob jetzt auf Schienen oder auf See oder Fluss, das hat ja auch Vorteile, wenn man dann so ein bisschen erkannt wird. Wenn die Gäste dann kommen, dann sind die auch manchmal netter zu einem, oder?
Das stimmt. Das ist eigentlich eine Hypothek, aber ist natürlich auch ein Vorschuss. Wenn die Leute das im Fernsehen gut fanden, dann ist das ein Vertrauensvorschuss. Und das habe ich aber auch gemerkt. Also das ist natürlich sehr angenehm. Die kommen dann mit so einem, ja, mit einem Wohlwollen an Bord. Dann sind sie nett. Richtig.
Ich frage dich mal direkt, was können Gäste eigentlich besser machen, wenn sie reisen?
Oh, eine gute Frage. Also besser machen ist, ich würde mal sagen, wenn irgendwas nicht klappt, wenn irgendwas nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, und jemand einem das erklärt, wir können da nicht hin oder das geht nicht, das Wetter ist zu schlecht, einfach das glauben, dass das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, und sich mit der Situation abfinden, wenn man sie dann nicht ändern kann.
Und da sind wir schon mitten im Thema, lieber Anke. Erinnerst du dich? Wir hatten da mal einen großen Reiseabschnitt von mehreren Reisen, wo wir wegen sehr vielen und auch sehr ausgefallenen Geschehnissen nichts machen konnten.
Ich kann mir schon vorstellen, worauf du hinaus willst, weil wir sind ja zu den großen Seen und nach Amerika unterwegs gewesen, nach Nordamerika. Und das war damals für uns das erste Mal auch in diesem Fahrtgebiet. Und das Fahrtgebiet hat es wirklich in sich.
Wenn man dachte, jetzt ist der Zenit erreicht, es kann nicht schlimmer kommen, weil das geht nicht. Da ist keine Steigerung mehr möglich. Eine Katastrophe hat uns diese Route doch eines Besseren belehrt, ne?
Diese ganzen Reisen, ne, waren ja sehr, sehr bemerkenswert. Da ist eine ganze Menge passiert. Alle möglichen Sachen sind da eigentlich passiert. Und das war recht nervenaufreibend im Großen und Ganzen. Also da war eine Katastrophe nach der anderen. Es war wirklich eine Challenge.
Wir nehmen euch jetzt mal mit, Schritt für Schritt, und wollen euch einfach mal einen Einblick gewähren, was das für Crew auch bedeutet, wenn man mit Wind und Wetter und mit ganz vielen Sachen zu kämpfen hat, die eigentlich außerplanmäßig sind. Na, fangen wir mal an, der Reihe nach. Wir sind Anfang September los, also es war ein langer Streckenabschnitt mit vielen Reisen und es ging bis Januar. Januar sind wir beide ausgestiegen.
Mhm.
Der Start war in Hamburg.
Ja, die Überfahrt.
Genau. Und normalerweise empfängst du die Gäste an der Gangway.
Ja.
Und irgendwas war, dass du gesagt hast, übernimm das mal bitte für mich. Als Kreuzfahrtberatung war das natürlich auch sehr wichtig, die Gäste zu kennen. Na? Und man sagt ja immer, das ist der Unterschied zwischen einem großen Schiff und einem kleinen Schiff. Bei einem kleinen Schiff kennt man nach einer Reise 10% der Gäste nicht.
Richtig.
Auf einem großen Schiff, da kennst du nur 10% der Gäste.
Genau.
Ja. Und das ist schon auch schön, wenn man dann weiß, das ist der Herr sowieso und die Frau sowieso, ja. Das Problem daran war nur, ich habe da oben im Zug gestanden und habe mich danach sowas von erkältet. Ich habe eine ganz schlimme Bronchitis bekommen, die ging über mehrere Reisen. Ich habe mit Fieber gearbeitet, das ging überhaupt nicht mehr weg. Aber das war ja nur meine körperliche Verfassung. Das ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Crewmitglied. Die Reise war natürlich das Wichtige. Die erste Reise war ein Charter. Zum Glück, muss ich sagen. Also ich fand das schon gut, dass wir einen Charter hatten, weil dann haben wir nicht die ganze Hucke voll bekommen, ne?
Wenn man einen Charter hat, dann sind die Ansprechpartner natürlich auch die Vertreter des Charterers. Wir sind dann ein bisschen mehr im Hintergrund, aber wir sind natürlich trotzdem damit befasst.
Das hat uns ein bisschen den Rücken freigehalten, sag ich mal, ne? Mhm. Also, weil wir kommen ja gleich drauf, was passiert ist. Also die Reise ging von Hamburg über die Färöer nach Island und dann war geplant, zur Disco-Bucht hochzufahren. Und letztendlich ist es ja dann anders gekommen. Also es ging ja schon in Torshafen los. Ich weiß noch, dass wir da schon die Bullaugen schließen mussten, ne? Da hatten wir doch schon Wind und Welle, oder?
Ja, wir haben sich geschlossen. Wir haben ja Decks mit den runden Fenstern, die nicht zu öffnen sind. Und bei zu großem Wind- oder Wasserdruck, dann eben auch Wasserdruck vor allen Dingen, müssen die Bullaugen zugemacht werden von außen. Und dann haben die Gäste im Prinzip eine Kabine oder ein, wo sie nicht mehr selber rausgucken können. Und da hilft das dann auch nichts. Wie ein Gast, der hat gefordert, dass sein Bullauge, als es noch offen war, dass es von außen geputzt wird. Das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Das ist so ein bisschen über der Wasserlinie. Wenn du Windstärke 7, 8 hast, dann putzt du kein Bullauge von außen mehr.
Das war Schlechtwetter in Torshafen, wo wir dachten, naja, passiert. Ne? Wir sind hier mitten auf dem Meer. So eine kleine, unfassbar schöne Insel. Leichter Nebel ist dort immer. Und umso verrückter ist es, die haben den Namen Archipel des Lichts bekommen.
Kannst du mir sagen, warum?
Ich denke mal, das kommt auch noch aus der Zeit der Wikinger.
Ja.
Weit entfernt vom Mutterland Dänemark, mitten auf dem Atlantik. Vielleicht wollte man, genau wie die Wikinger ja auch Grönland, was ja nicht grün ist, sondern eher Eisland ist, da wollte man auch Leute hinlocken. Ne? Die haben gesagt, komm, wir nennen das mal Grönland, das klingt super, schön grün hier. Und wenn die einmal hier sind, die Siedler, dann gehen die auch nicht mehr. Island wurde 100 Jahre vorher entdeckt von den Wikingern. Und Island, der Name war schon weg. Dann dachte man, ach komm, dann nennen wir jetzt Grönland einfach Grönland.
Das stimmt, das war ein Publicity-Gag sozusagen, um die Leute, eine Werbung, ne?
Ja, und vielleicht war das bei den Färöern genauso, ne? Das wäre jetzt meine Interpretation, dass man Leute dahin gelockt hat, so Archipel des Lichts im Nebel.
Der Nebel des Grauens.
Wir sind dann von Tórshavn, wo wir ja gesagt haben, schlechtes Wetter ist ja noch nicht so schlimm, wird ja wieder besser, wurde aber nicht besser.
Wir hatten wirklich schlechte Bedingungen bei der Überfahrt. Es fing ja eigentlich an auf dem ersten Abschnitt, dass wir schlechtes Wetter haben. Und das kann natürlich immer passieren. Schlechtes Wetter gegen Anfahren, Orkan, Sturm. Das heißt in der Regel ja, dass man nicht gut vorankommt. Und dass sich viele Leute an Bord nicht wohlfühlen, das ist natürlich auch eine Geschichte.
Wasser aus dem Pool musste auch raus, ne?
Ja, wir mussten Wasser ablassen und zwar schon recht früh, weil das ist ein großes Gewicht und das schaukelt zu doll. Das heißt, man hätte auf dem Außendeck sich überhaupt nicht aufhalten können. Das Wasser von rechts nach links, vom Schwimmen mal ganz abgesehen. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen.
Ja, und Stühle gibt es oben auf Deck auch nicht mehr?
Nein, schon lange nicht mehr. Das ist alles abgesperrt und gestort, irgendwo schön verschnürt und sicher gemacht.
Wir mussten das Schiff ja letztendlich seefest machen.
Wenn du richtig schlechtes Wetter hast, wir sprechen dann immer von der Beaufort-Tabelle, da sind die Wetter- und Seebedingungen eingeteilt von 1 bis 12. Und wenn du so ab 7, 8, 9 und 10 gehst nachher, dann hast du aber schon wirklich schlechte See und dann kannst du keine Außenveranstaltung mehr durchführen. Du wirst das Außendeck sperren, dass es nicht mehr zugänglich ist.
Das Entertainment-Programm bei Welle ist ja dann auch ein bisschen stärker eingeschränkt, ne? Als Shuffleboard und Dart an Deck bei Seegang, das fiel schon mal weg.
Ist nicht nur draußen, ist auch drinnen, ne? Das Kochen in der Küche wird schwieriger, natürlich. Kaffeetassen oder Gläser, das ist dann nicht mehr. Dann gibt es Pappbecher und man holt sich maximal sein Sandwich dann selber ab, vielleicht auch noch ohne Messer und Gabel. Also da sind auch im Schiff dann andere Bedingungen, durchaus. Fahrstühle sind außer Betrieb, wenn es wirklich starken Seegang hat. Also da ist einiges zu bedenken. Die Gäste müssen sehen, dass sie nicht in Türen stehen, in Türenklappen auf und zu. Das ist Verletzungsgefahr. Also da gibt es schon einiges, was sein kann, wenn man Sturm hat. Und wenn es ganz schlimm wird, das merkt man dann immer, wenn die Mannschaft, die Kellner, die Tresen so mit Klarsichtfolie abkleben. Dann weißt du, dass es noch schlimmer wird. So schlimm hatten wir es ja nicht.
Naja, das Klavier ist umgefallen.
Ja, aber nicht immer, nicht durchgängig so. Das stimmt oben. Das war nicht ausreichend verankert. Das ist wohl wahr.
Wir sind dann nach Island geschaukelt, in den sicheren Hafen, in den rettenden Hafen sozusagen. Und da gab es dann neue Nachrichten, denn auch Island war uns nicht wohlgesonnen. Ich glaube, bei euch gab es in der Besprechung mit dem Kapitän und dem Charterer, dass es nicht weitergehen kann, ne? Wie war das?
Ja, es war, die Wettervorhersage war nicht gut. Es war eine Konstellation, dass wir drei Tiefs hatten, die sich um Island und bis hin nach Grönland erstreckten. Und da hat der Kapitän gesagt, dass er zunächst erstmal abwarten möchte. Denn der Kapitän muss ja auch abwägen. Er hat die Verantwortung für, nicht nur für sich selber, sondern für alles, für das Schiff und alle Passagiere und Mannschaftsmitglieder und er muss das Wetter unabhängig jetzt vom Fahrplan einschätzen und sehen, was machbar ist, weil das ist ja nicht so, dass man einfach nur aus Vergnügen herumfährt, sondern es kann ja auch gefährlich werden für Schiffe. Und dann ist es besser, zurückzubleiben und das Ganze erstmal abzuwarten. Das hat er auch gemacht. Dann haben wir eine Durchsage gemacht, Kartenausschnitte von den Wetterprognosen ausgehängt und da sind die Gäste natürlich dann auch sehr interessiert. Manche die es dann nicht besser wissen, glauben natürlich gleich, dass wir Sprit sparen wollen und deshalb irgendwo ein bisschen länger bleiben. Das ist natürlich ein bisschen kurz gedacht.
Mhm.
Jeder, der eine Schiffsreise veranstaltet, ist bemüht, genau das zu tun, was ausgeschrieben ist und den Gästen eine schöne Reise zu bereiten. Und das waren Bedingungen, die der Kapitän bewertet hat mit seinen Offizieren zusammen und hat gesagt, wir warten erstmal einen Tag ab und sehen dann, wie sich's weiterentwickelt, ob wir weiterfahren können, gefahrlos. Und das haben wir dann auch gemacht.
Und erinnerst du dich, es war nicht nur schlecht Wetter, sondern wir hatten auch ein Schwarmbeben.
Ja.
Das war der Ausbruch, nicht von dem Eyjafjallajökull, du weißt schon,
ja,
ne? Wie hieß der nochmal? Badabunga-Vulkansystem. Das liegt im Vatnajökull. Also
ja,
in dem großen Gletscher liegt das drin.
Ja.
Und da hat es tatsächlich auch
Vulkanausbruch.
Kleine Ausbrüche,
ja,
genau. Kleine Lavaströme sind da auch gekommen. Das war nicht so schlimm, aber wir hatten den Vulkan. Wir konnten auf Island nicht alles machen.
Ja, das
und
stimmt.
Wir hatten, wie du sagst, schlechtes Wetter.
Mhm. Und deshalb sind wir da auch eine Nacht länger geblieben, glaube ich. Ne?
Da ging es los.
Ja.
Erster Stopp, Overnight, unfreiwillig.
Unfreiwilliger Overnight, um abzuwarten, ob sich die Wettervorhersage irgendwie bessert.
Ja, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ihr hört von uns schon in 2 Wochen.
Mehr von Kreuzfahrten und anderen Katastrophen auf Insta unter Auf See mit P.